die Aufgabe hier in der Großstadt ist hochspannend. Wo kommt man schon mal zur Fußball-Europameisterschaft in den Einsatz? Wo sieht man auch Politiker, die sehr nah irgendwo am Bayerischen Hof in den Sicherheitszonen sich bewegen? Und das ist für uns und für die Kollegen natürlich, glaube ich, schon eine spannende Aufgabe. Es ist so immer das Feedback, was die jungen Kolleginnen uns geben. Hochspannend, aber wie gesagt, langfristig möchte ich dann doch wieder von München weg, weil ich eben dann ein Haus bauen will.
Diese Sätze kommen von Münchens Polizeipräsidenten Thomas Hampel. Der gebürtige Niederbayer ist seit 2020 Chef des größten bayerischen Präsidiums. Zuvor leitete er unter anderem den Koordinierungsstab Asyl im Innenministerium oder die Polizeiinspektion am Münchner Flughafen. Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast treffe ich Polizeipräsident Hampel in seinem Büro mitten in der Innenstadt. In einem Gebäude, in dem es sogar noch einen altmodischen Paternoster gibt. Wir sprechen darüber, wie sicher München eigentlich ist, warum Jugendliche immer gewalttätiger werden, welche gefährlichen Drogen im Umlauf sind und wie seine jungen Polizistinnen und Polizisten es eigentlich schaffen, Angriffe und Pöbeleien zu verarbeiten. Auch sein Schreibtisch mit einer besonderen Geschichte spielt eine Rolle. Lieber Herr Hampel, wir treffen uns im gut gesicherten Polizeipräsidium im Herzen Münchens in der Edtstraße. Und Sie haben hier ein eindrucksvolles Büro, das unter Denkmalschutz steht. Und ein sichtbares Zeichen dieser historischen Dimension ist vor allem der Schreibtisch. Alle Polizeipräsidenten seit 1913 saßen hier. 1933 hieß der Polizeichef Heinrich Himmler. Arbeiten Sie auch an diesem Schreibtisch?
Ich arbeite nicht an dem Schreibtisch. Das Gebäude wurde, wie Sie gesagt haben, vor 111 Jahren mittlerweile hier in Betrieb genommen, am ehemaligen Standort des Augustinerklosters. Und das Präsidentenzimmer, wie es so schön landläufig heißt, ist historisch überliefert. Wichtig ist aber, dass natürlich nicht nur Heinrich Himmler hier sein Unwesen möglicherweise getrieben hat, sondern auch viele schwierige und wichtige Einsätze geleitet wurden. Denken Sie nur zurück, Hitlerputsch 1923 und natürlich auch viele schwierige Einsätze nach dem Krieg. Und wie gesagt, das ist für uns auch natürlich der Anspruch, dass wir uns natürlich immer unserer Geschichte stellen müssen, dass wir besondere Verantwortung einerseits haben. Dessen sind wir uns aber auch sehr bewusst. Wir hatten ja letztes Jahr zum 110-jährigen Bestehen des Präsidiums einen Benefizkonzert, auch einen entsprechenden Tag der offenen Tür, um eben auch diese Geschichte für die Menschen in München transparent zu machen.
Sie sind ja seit 2020 Polizeipräsident und damit Chef des größten bayerischen Präsidiums. Was Sie gerade gesagt haben, dem entnehme ich, dass Sie die Geschichte des Münchner Polizeipräsidiums und eben auch die Rolle in der sogenannten Hauptstadt der Bewegung als ein ganz besonderes Erbe betrachten.
Ja, die Münchner Polizei hat auch diese Geschichte vor über 10 Jahren sehr intensiv aufgearbeitet, damit man eben genau weiß, was ist hier geschehen damals, in der dunkelsten Zeit der Münchner Polizei. Wir schauen natürlich jetzt nicht nur zurück, sondern wir schauen nach vorne. Wir müssen unsere Kollegen auch natürlich für die neuen Herausforderungen fit machen. Gerade auch, Sie haben es mitbekommen, 7. Oktober, Anschlag der Hamas auf den Gazastreifen, was natürlich auch hier in München ein sehr intensives Demonstrationsgeschehen mit sich gebracht hat. Und das ist für uns ein ganz ein wichtiger Anspruch, auch für die Sicherheit aller Menschen, ob das Besucher sind, ob das jüdische Menschen sind, aber genau eben aufgrund der Historie natürlich auch speziell für Menschen jüdischen Glaubens hier Sicherheit zu gewährleisten und andererseits natürlich auch dem Demonstrationsgeschehen auch einen friedlichen Verlauf zu geben.
Und zur Fortbildung Ihrer Beamtinnen und Beamten haben Sie ja verschiedene Programme aufgelegt. Unter anderem eben, weil wir jetzt Thema 7. Oktober gerade schon hatten, sind Besuche im NS-Dokumentationszentrum vorgesehen. Und da berichten zum Beispiel pensionierte Kollegen über Verstrickungen der Münchner Polizei im Nationalsozialismus. Und zudem werden hier auch Werte-Workshops abgehalten im Polizeipräsidium. Was genau verbirgt sich denn hinter einem Werte-Workshop?
Die Werte-Workshops, die machen wir seit einigen Jahren, sollen dazu dienen, sich auszutauschen, eben auch über alle Einsatzebenen, über alle Hierarchieebenen hinweg, den Kollegen Werte zu vermitteln, auch zu diskutieren, für welche Werte steht die Münchner Polizei. Wir haben letztendlich den grundgesetzlichen Auftrag, die Menschen zu schützen. Das ist unser oberster Schutzauftrag und dem wollen wir uns natürlich auch stellen. Und in diesem Spannungsfeld müssen natürlich auch die Kollegen fit gemacht werden, ob das geschichtliche Aspekte sind, ob das letztendlich auch gesellschaftliche Diskussionen sind. Und das wird den Kolleginnen und Kollegen in diesen Werteworkshops vermittelt, dass man eben auch diskutieren kann, Frauen in der Gesellschaft, Minderheiten in der Gesellschaft, weil wir natürlich auch in vielen Einsätzen mit Fragestellungen, die diese Themen betreffen, konfrontiert sind.
Und durch das Reden und Austauschen in diesen Workshops bekommen Sie natürlich auch ein Gefühl für die Menschen, die bei Ihnen arbeiten und können auch einschätzen, wer auf Streife geht und wer wie tickt. Ist das auch ein Kontrollmechanismus zum Beispiel?
Nein, es ist kein Kontrollmechanismus. Es wird auch nicht aufgezeichnet, sondern diese Werte-Workshops leben von offenen Diskussionen der Kolleginnen und Kollegen. Man muss vielleicht auch noch vorwegschicken, dass wir natürlich nicht nur in der Fortbildung sehr viel machen wie mit diesen Workshops, sondern auch die Personalauswahl, die Ausbildung schon stark reflektiert auf die Aufgabenstellung der Polizei, die sicher in der Großstadt etwas anders ist wie am Land draußen, aber das ist genau der Punkt, dass wir eben auch unsere Kolleginnen und Kollegen fit machen. Wir haben am Tag etwa 1.000 bis 1.200 Einsätze. Das geht vom einfachen Ladendiebstahl, Verkehrsunfall bis zu schlimmsten Situationen, Suizidsituationen und dergleichen. Und das ist genau diese Bereiche, die wir den Kollegen auch vermitteln müssen, wie auch in solchen Krisensituationen auch krisenfest reagiert. Und das ist eben auch gerade Thema in der Aus- und Fortbildung und eben auch in diesen Werteworkshops.
1.200 Einsätze pro Tag bei wie viel Personal?
Ja, wir haben etwa 6.500 Kolleginnen und Kollegen bei der Münchner Polizei, deswegen auch der größte Polizeiverband. Aber wir haben natürlich bei Großeinsätzen auch die Unterstützung von anderen Polizeipräsidien, von der Bereitschaftspolizei oder eben auch wie bei Großeinsätzen, wie bei der Sicherheitskonferenz aus ganz Deutschland, die uns hier tatkräftig unterstützen. Und da zeigt sich immer wieder auch, dass die Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Bundesländern gerne nach München kommen, weil sie wissen, dass sie hier erstens gut betreut werden, dass natürlich auch die Menschen und die Bürger sehr stark hinter Polizei stehen. Und deswegen freuen wir uns immer wieder auf große Einsätze, auch wenn sie Belastung sind. Aber die Rückmeldung aus der Bürgerschaft ist immer hervorragend.
Die Einstellungspolitik der Polizei, die verfolgt ja unter anderem das Ziel, die Gesellschaft möglichst vielschichtig abzubilden. Gelingt das tatsächlich?
Ich würde sagen, im Grundsatz schon. Wir sind nicht im klassischen Sinn ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern wir legen natürlich sehr großen Wert auf die Personalauswahl. Uns ist auch wichtig, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturen zu der Polizei bekommen. Wir arbeiten auch zum Beispiel in der Fortbildung sehr intensiv mit dem Thema interkulturelle Kompetenz, wo wir eben zum Beispiel mit Bereichen Menschen aus der jüdischen Community, aus der Black Community oder LGBTIQ-Stern letztendlich auch diskutieren, wie nehmen sie zum Beispiel die Münchner Polizei wahr. Das ist für uns ein ganz wichtiges Feedback, weil, und das ist für uns der Hauptanspruch, die polizeiliche Arbeit lebt vom Vertrauen. Wenn die Menschen kein Vertrauen in die Polizei hätten, dann würde, sagen wir, die Sicherheitslage nicht so gut ausschauen, wie sie ist. Und deswegen arbeiten wir ganz intensiv im Präventionsbereich daran, weil wir wissen, wenn uns die Menschen, Bürger letztendlich Informationen geben, auch aufmerksam sind, wenn zum Beispiel beim Nachbarn irgendwer im Grundstück rumschleicht, dass wir eben sehr schnell vor Ort sein können. Wir sagen immer, Vertrauen schafft Sicherheit und Sicherheit ist letztendlich ein Stück Lebensqualität. Das ist für uns eigentlich so der Hauptmaßstab. Und deswegen sind wir natürlich sehr interessiert, dass wir auch zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund zur Polizei bekommen, die natürlich auch mit einem anderen Ansatz dazu gehen. Vor über 30 Jahren war ein wichtiger Meilenstein für die Polizei insgesamt, dass nämlich Frauen zur uniformierten Polizei durften. Mhm. Und auch diese Situation vor über 30 Jahren hat natürlich dazu geführt, dass wir, glaube ich, ein sehr gutes Abbild der Gesellschaft sind, aber natürlich auch spezifische Anforderungen haben.
Das war ja einige Jahre schwer, wegen der hohen Mieten Polizeianwärter überhaupt nach München zu lotsen. Hat sich das geändert?
In Teilen ja. Mittlerweile haben wir überwiegend Freiwillige hier in München, die gerade in ihren jungen Dienstjahren sehr gerne nach München kommen, weil sie natürlich wissen, hier Großeinsätze, täglich irgendwas Spannendes zu erleben. Auch der Teamgeist ist, glaube ich, bei der Münchner Polizei hervorragend. Das geben uns die Kollegen ja so als Feedback immer wieder mit. Darum habe ich gesagt, teilweise, wenn wir natürlich immer noch mehr Wohnraum bräuchten, günstigen Wohnraum für unsere Kolleginnen und Kollegen, da passiert das eine oder andere, es werden neue Wohnungen gebaut. Aber wie gesagt, natürlich ist das Leben in München teurer als wir in Wunsiedel und dementsprechend haben wir natürlich schon das Problem, wenn dann Familie gegründet wird und so weiter, dass die Kolleginnen und Kollegen nach 10 Jahren dann nach München, von München weggehen. Das ist für uns eine große Herausforderung, weil wir natürlich auch sehr viel Erfahrungsverlust haben, den wir ausgleichen müssen. Und dann arbeiten wir sehr intensiv auch zum Beispiel mit unseren Organisationen und Einsatzstrukturen. Es gibt bei uns spezielle Außendienstleiter, die die Kollegen unterstützen oder höhere Beamte vom Dienst, die letztendlich auch in schwierigen Einsätzen den jungen Kolleginnen und Kollegen auch Hilfestellung sein können und eben auch unterstützen, dass wir große Einsätze zum Beispiel gut meistern können.
Und ist es auch leichter geworden, weil sich das Berufsbild auch geändert hat und zum Beispiel auch die Gehälter besser geworden sind?
Ja klar, es gibt mittlerweile entsprechende Zulagen für die Kolleginnen und Kollegen in den Ballungsräumen. Inwieweit der das komplett aufwiegt, kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil wir haben natürlich hier in München sehr hohe Miet- und Lebenshaltungskosten, aber es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ich glaube aber, das ist der eine Aspekt finanziell, aber der andere Aspekt ist wirklich auch ideell, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich sagen, die Aufgabe hier in der Großstadt ist hochspannend. Wo kommt man schon mal zur Fußball-Europameisterschaft in den Einsatz? Wo sieht man auch Politiker, die sehr nah irgendwo am Bayerischen Hof in den Sicherheitszonen sich bewegen? Und das ist für uns und für die Kollegen natürlich, glaube ich, schon eine spannende Aufgabe. Es ist so immer das Feedback, was die jungen Kolleginnen uns geben. Hochspannend, aber wie gesagt, langfristig möchte ich dann doch wieder von München weg, weil ich eben dann ein Haus bauen will. Und das ist halt in München sehr schwierig für die Kolleginnen und Kollegen.
Was verdient denn ein Anfänger bei der Polizei im ersten Jahr und im 10. zum Beispiel? Haben Sie das so ungefähr?
Ja, genau kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen. Aber es ist letztendlich so, dass die Kolleginnen in der Ausbildung eigentlich ganz gut verdienen, so zwischen 1400 und 1500 Euro. Wenn sie dann aus der Ausbildung rauskommen, hängt es natürlich davon ab, ob sie im Schichtdienst arbeiten, dann verdienen sie etwas mehr. Aber ich würde jetzt mal so schätzen, zwischen 2.000 und 2.500 so als Dienstanfänger. Und dann hängt's, und das ist eigentlich auch eine tolle Geschichte bei der Polizei, dass wir ein Laufbahnberuf sind. Mhm. Ich erkläre es Ihnen auch ganz kurz, was ist das? Während bei vielen anderen Verwaltungen der akademische Einstieg in den oberen Ebenen Standard ist, ist es bei der Polizei genau andersrum, dass eben bei uns vom Polizeimeister, das ist quasi der Dienstanfänger nach der Ausbildung, jemand auch Polizeipräsident werden kann, dass eben diese Durchlässigkeit der Laufbahnen auch natürlich sehr attraktiv ist, dass wir eben auch sehr gute Aufstiegschancen und Beförderungschancen haben und dementsprechend glaube ich, dass die Kollegen da ganz zufrieden sind momentan.
Wollten Sie schon immer Polizeipräsident werden?
Nein, ich wollte Streifenbeamter werden. Und es ist mir nur bedingt gelungen in meinen ersten Jahren. Aber wie gesagt, auch die Aufgabe eines Polizeipräsidenten ist hochspannend. Ich glaube, ich könnte es auch nicht mehr 24 Stunden auf der Straße irgendwo als Streife unterwegs zu sein, weil natürlich die Anforderungen vor Ort so komplex sind und natürlich auch körperlich sehr anstrengend sind. Und insoweit bin ich auch sehr zufrieden als Polizeipräsident einer tollen Mannschaft.
Wie ist es denn mit dem Respekt vor der Polizei? Hat sich da die Wertschätzung in der Öffentlichkeit verändert in den letzten Jahren?
Ja, das hat sich schon verändert. Wir merken das natürlich auch bei den Angriffen gegen Kolleginnen und Kollegen. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle Menschen gegen die Polizei sind, aber wir haben natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, Jugendliche, die mit der Polizei nichts anfangen können oder eben die Kontrollen der Polizei nicht so für ganz gut finden, wo eben dann auch aggressiv gegen die Kolleginnen und Kollegen vorgegangen wird. Ich sage aber nochmal, der Großteil und die Menschen hier in München, im Großraum München, vertrauen ihrer Polizei und gehen auch im Regelfall sehr respektvoll mit der Polizei um. Es sei denn, Sie haben etwas vielleicht zu tief ins Glas geschaut oder was, dann kommt es schon mal vor, dass der Respekt auch verloren geht. Aber von der Grundintention würde ich mal sagen, haben die Kolleginnen und Kollegen eine sehr positive Bevölkerung gegenüberstehen. Was uns natürlich sehr viel Sorge macht, das ist natürlich auch im Demonstrationsgeschehen, dass wir angefeindet werden, dass wir eben unserem demokratischen Auftrag, den wir haben, eine Versammlung zu schützen, nicht von allen Seiten gut geheißen wird. Und dementsprechend werden wir natürlich aggressiv beleidigt, angegriffen. Das hat sich schon verändert im Vergleich vor 30 Jahren.
Da hatten Sie ja auch gerade vor ein paar Jahren stark damit zu kämpfen bei den Querdenker-Demos in der Pandemie. Da haben Sie ja sehr drum ringen müssen um die Rolle der Polizei und wann sie Demonstrationen verbieten lassen können und wann nicht. Wie verarbeiten denn junge Polizistinnen und Polizisten diese Angriffe, verbal wie körperlich?
Also ich glaube, dass durch die sehr intensive Ausbildung die Kollegen das ganz gut verarbeiten, einerseits. Andererseits, und das ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir auch in der Betreuung sehr viel tun, dass wir eben Einsätze nachbesprechen, dass die Kollegen nicht allein gelassen werden und dass man eben gerade in kritischen Situationen eben den Kolleginnen und Kollegen auch unser Aufgabenverständnis erklärt. Gerade bei den Corona- und Querdenker-Demonstrationen war es eine sehr intensive Kommunikationsstrategie, eben zu vermitteln, welche Aufgaben hat die Polizei. Letztendlich entscheidet natürlich grundsätzlich mal die Versammlungsbehörde, das Kreisverwaltungsreferat oder das Landratsamt über die Verbote einer Versammlung. Aber die Polizei ist natürlich ab Versammlungsbeginn entscheidend, ob eine Veranstaltung, Versammlung so oder so stattfindet. Und wir haben natürlich dann auch viel mit Fake News zu tun gehabt, dass eben dann Gerüchte aufkommen, die Polizei setze Wasserwerfer irgendwo am Stachus ein. Und da spielt natürlich auch, glaube ich, die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und da ist, glaube ich, die Münchner Polizei mit der Social Media und so weiter sehr gut aufgestellt.
Das kriegen Sie praktisch Minuten genau mit, ja, wenn sich da so eine Kampagne entwickelt.
Genau, wir monitoren das natürlich auch, dass wir alle offenen Medien natürlich auch im Blick haben, was tut sich in der Medienwelt, in den sozialen Medien, um eben auch sehr schnell reagieren zu können, auch Fake News nach Möglichkeit irgendwo richtig zu stellen, weil natürlich das dann zur Emotionalisierung gerade bei Demonstrationen auch führt. Das ist eigentlich sehr gut gelungen, aber das ist natürlich schon eine große Herausforderung, gerade bei großen Einsätzen.
Also Stichwort Hasskriminalität. Sie haben ja aktiv die städtische Kampagne München gegen Hass mitbegründet und hier sollen Betroffene, aber auch Zeugen zu mehr Zivilcourage ermuntert werden. Was genau verbirgt sich hinter dieser Initiative?
Ja, hinter der Initiative verbindet sich die Erkenntnis, dass gerade in sogenannten vulnerablen Gruppen, also Minderheitengruppen, das Vertrauen oder Migrationsgruppen, das Vertrauen in die Polizei in vielen Fällen nicht da ist. Und zwar, weil sie natürlich die Polizei in ihrem Heimatland zum Beispiel aus einem ganz anderen Spektrum kennengelernt als Obrigkeitspolizei, als Gewalt ausübende Einrichtung, die halt auch keine Rechte im Zweifelfall anerkennt. Und da merken wir schon, dass es da gewisse Vorbehalte gegenüber der Polizei gibt. Und das versuchen wir zum Beispiel als Münchner Polizei. Wir haben auch verschiedene Projekte gemacht, wie zum Beispiel Brücken bauen, wo man eben auch versucht, in Migrationsgruppen zum Beispiel reinzugehen, zu erklären.
Was
welche,
für Migrationsgruppen
zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Geflüchtete, die frisch nach Deutschland gekommen sind, um eben denen auch zu erklären, welche Rolle hat die demokratische Polizei in Deutschland und speziell hier auch in München.
Also Sie gehen dann speziell in Sprachkurse hinein?
Genau, Sprachkurse, Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel. Wir haben sogenannte Kulturmoderatoren ausgebildet, sowohl auf Seiten der Geflüchteten wie auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die auch vermitteln, wie ist der Verkehrsunterricht in Deutschland, aber eben auch vermitteln zum Beispiel, wenn es um Gewalt in der Familie, in der Ehe geht, dass wir eben auch erklären, was ist ein Rechtsstaat, dass eben das Recht einer Frau zur Polizei zu gehen besteht, dass ein entsprechender Schutzauftrag durch die Polizei besteht. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und deswegen ist auch, sind wir sehr schnell auch bei dieser Kampagne dabei gewesen, um dieses Vertrauen zu schaffen. Das ist eine gemeinsame Aktion mit der Landeshauptstadt München, weil wir eben genau in diese Gruppen rein wollen. Wir haben auch auf meiner Ebene, aber auf Fachebene auch verschiedenste Gespräche gehabt, zum Beispiel auch mit der Black Community, weil es immer um die Frage geht, warum werden wir kontrolliert, um das auch transparent zu machen.
In Sachen Racial Profiling.
Genau, mit der Diskussion Racial Profiling, um dem auch vorzubeugen. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir auch entsprechende Karten ausgetauscht, um den Menschen Ansprechpartner zu geben. Weil oft ist in den Vertretern der Gruppierungen, dann wendet sich eine Frau zum Beispiel an die jüdische Community oder auch Black Community oder LGBTIQ und die melden sich dann eben bei unseren Ansprechpartnern, können dann erklären, was kann ich denn tun, wo kann mir die Polizei helfen oder haben wir zum Beispiel über unsere Opferberatungsstellen, die wir auch speziell ja hier in München haben, können wir hier Hilfe leisten. Und das ist eigentlich genau der Punkt, der auch in der Kampagne dann nochmal aufgeht, wo wir eben dieses Vertrauen schaffen wollen, dass sie eben die Menschen genau bei Gewalt oder Beleidigungen oder bei Hass dann auch an die Polizei wenden können und auch sehr niederschwellig wenden.
Wie hilft denn da die Polizei, wenn man jetzt mal einen konkreten Fall nimmt von Hasskriminalität? Also nehmen wir an, jemand aus der Black Community wird über seinen Social Account beleidigt, bedroht, angepöbelt. Dann wendet er sich an die Webseite München gegen Hass und landet dann an einem Ansprechpartner bei der Polizei, oder wie darf man sich das vorstellen?
Es gibt verschiedene Portale eben bei München gegen Hass, aber wir haben ja eigene Seiten, wo dann eben auch Betroffene sich melden können oder über die Vertreter der Communities, das im Regelfall eigentlich sehr gut funktioniert, weil natürlich auch sehr niederschwellig die Informationen dorthin gehen. Wir geben immer den Tipp, gerade bei Hasskriminalität Anzeige zu erstatten. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den man den Menschen so geben kann, weil wir in vielen Fällen im Nachgang, wo sich Fälle klären lassen, dann feststellen, dass das eine längere Prozedur schon war, dass einer dann 500-600 Adressaten hatte und dann nur einer davon Anzeige erstattet hat. Und das ist für uns halt wichtig, dass wir, man hängen natürlich viele technische Schwierigkeiten, wenn entsprechende Verschlüsselungstechnik eingesetzt wird und so weiter. Also so einfach ist es nicht. Aber da haben wir auch mit unserem Cyberdezernat und mit unseren Kolleginnen und Kollegen sehr gute Erfahrungen, dass wir vieles zuordnen können und dann eben auch, und da ist die Justiz auch sehr intensiv im Boot, auch dann entsprechende Strafen ausgesprochen werden. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, dass eben diese Hass und Hetze im Netz kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass man eben das anzeigen soll. Aber das funktioniert nur dann, wenn eben Vertrauen in die Behörden besteht. Und das ist für uns halt der wichtigste Punkt.
Und wenn man das so nennen darf, wie hoch ist denn da die Erfolgsquote, wenn man Anzeige erstattet und dann Ihre Cyber-Experten im Präsidium aktiv werden können aufgrund dieser Anzeige? Was passiert dann danach?
Also da muss man ganz klar sagen, es gibt entsprechende Beauftragte, sowohl bei der Polizei wie auch bei der Staatsanwaltschaft, dass eben, wenn entsprechende Hassdelikte im Netz verbreitet und die Täter ermittelt werden, dass da entsprechend harte Strafen auch ausgesprochen werden, von der Geldstrafe bis zur Gefängnisstrafe. Das hängt natürlich auch speziell vom Fall und von den Vorerkenntnissen ab. Aber da ist wirklich der Hauptansatz Null Toleranz, weil wir eben wissen, und das zeigen ja viele Fälle, die dann in Gewalttätigkeiten und so weiter auch am Schluss münden, dass in vielen Fällen auch diese virtuelle Gewalt, nämlich Hass im Netz, vorgeschaltet waren und das oft auch gemeinsam einhergeht letztendlich.
Erfahrungsgemäß ist es ja auch so, wenn dann Anzeige erstattet wird oder wenn tatsächlich dann mal die Polizei vor der Tür steht und zu Leuten sagt, was haben Sie denn da gepostet oder gesagt, dass da schon der Lerneffekt eintritt, ne? dass die Leute dann ihre Grenzen auch selber erkennen.
Wir machen ja auch gemeinsam mit dem Landeskriminalamt immer wieder Action Days, heißt es so neubayerisch, neudeutsch, wo wir eben gezielt zum Beispiel gleichzeitig mehrere Wohnungsdurchsuchungen machen und dergleichen Rechner sicherstellen. Und das ist eben auch häufig dann von Erfolg gekrönt, weil man über diese Ansatzpunkte, wo man die Wohnungsdurchsuchungen macht, dann natürlich weitere Netzwerke oder Mittäter auch erkennen. Und das ist für uns natürlich immer so ein Ansatz, dass man eben auch sehr präventiv mit diesen Aktionen wirkt. Und deswegen wollen wir die auch entsprechend fortsetzen.
Sehr abschreckend dann einfach. Genau. Kommen wir mal zu den weiteren harten Brocken in der Polizeiarbeit. Sie stellen ja regelmäßig den Sicherheitsreport München vor. Gibt es da neue Trends, wenn man das überhaupt so nennen darf?
Ja, wir haben natürlich die aktuellen Zahlen noch nicht vorliegen. Die werden erst irgendwann im März, dann Mitte März vorgestellt. Aber wir stellen natürlich schon fest, und darum sind wir auch sehr intensiv dran, dass das Thema Gewalt in der Gesellschaft natürlich insbesondere im jugendlichen Bereich, heranwachsenden Bereich zunimmt, dass die Gewalt auf der Straße in einzelnen Bereichen natürlich auch zunimmt. Und das ist eben auch der Ansatz, wo wir zum Beispiel auch initiativ geworden sind, auch mit der Stadt einen entsprechenden Aktionsplan versucht haben, weil da muss eben dann auch die polizeiliche, justizielle, aber auch die präventive Arbeit ineinander greifen, dass eben gerade im Bereich Sozialarbeit, Jugendarbeit natürlich auch im präventiven Bereich viel passieren kann. Also das ist schon ein Thema, wo wir sehr intensiv hinschauen müssen, auch gemeinsam mit den Menschen in der Stadt versuchen müssen, dass sich das nicht verfestigt. Wie gesagt, die Entwicklung ist momentan so, dass natürlich nach Corona die Zahlen nach oben gegangen sind. Die Details muss man jetzt abwarten, die werden erst im März vorgestellt, aber das ist so ein Trend, den wir uns natürlich sehr intensiv anschauen. Und der zweite Bereich, der uns natürlich sehr intensiv beschäftigt, ist das Thema Kinderpornografie. seit Jahren massive Zunahmen, wo wir eben auch, wir haben ein eigenes Kommissariat geschaffen für Kinder- und Jugendpornografie.
Seit wann gibt es das
Kommissariat? Seit 2021 mit hervorragendem Erfolg, wo wir eben auch sehr viele Täter auch in entsprechenden langwierigen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft ermitteln konnte. Auch natürlich die Justiz sehr harte Strafen ausspricht. Aber das ist natürlich ein Themenfeld, wo wir sehr intensiv hinschauen müssen. Wir sagen, bei jedem Bild steht ein Opfer dahinter. Und dementsprechend müssen wir da sehr konzentriert an dem Thema arbeiten. Natürlich mit den ganzen rechtlichen Schwierigkeiten, die da dahinter hängen, dass manchmal entsprechende IP-Adressen nicht gespeichert sind und dergleichen nach längeren Zeitläufen. Aber das ist eigentlich für uns ein ganz wichtiges Themenfeld, wo wir auch sehr intensiv arbeiten.
Sie haben ja nun wirklich viele, viele Jahre Berufserfahrung und schon in der Polizei an den diversesten Stellen gearbeitet. Auf was führen Sie es denn zurück, dass die Gewaltbereitschaft permanent ansteigt?
Ja, man muss einmal vielleicht das einordnen. Das Thema Gewalt insgesamt ist die letzten 10 Jahre eigentlich rückläufig gewesen. Wir haben es auch letztes Jahr beim Sicherheitsreport vorgestellt, dass zumindest für München letztes Jahr nach Corona, wenn man jetzt Corona rausnimmt, die Zahlen wieder nach oben gegangen sind. Wenn man den Gesamttrend nimmt, dann stellen wir eigentlich fest, dass die Täter immer jünger werden. Und da wird es wahrscheinlich verschiedenste Ursachen geben. Da wird es das Thema soziale Situation, das Thema Migration, Integration spielt natürlich in den Bereichen eine Rolle. Insoweit muss man das etwas differenzieren, dass natürlich verschiedene Gewaltdelikte es heute eigentlich nicht mehr so intensiv gibt, wie zum Beispiel Bankraubüberfälle, wo es ja auch Gewaltdelikte sind. Die finden eigentlich kaum mehr statt, weil die Prävention auch sehr gut funktioniert hat. Aber dafür haben wir natürlich andere Erscheinungsformen und das ist eben auch ein Thema, wo wir zum Beispiel mit der Videoüberwachung am Stachus zum Beispiel oder eben, was auch sehr erfolgreich war, Alkoholkonsumverbotszonen wie am Hauptbahnhof, eben dazu führt, dass die Gewalt auch in diesen Bereichen dann zurückgeht, weil natürlich in vielen Fällen auch das Thema Alkohol und Gewalt immer eine Symbiose bilden und dementsprechend müssen wir natürlich sehr intensiv an den Themen auch arbeiten.
Wie verhindern das denn die Kameras, die am Stachus angebracht sind? Spricht sich das rum, dass man da gesehen und erwischt wird?
Also meistens, also wir wissen ja, dass es Kameras gibt, zumindest viele dürften das wissen. Das ist, glaube ich, nicht der hauptabschreckende Faktor, sondern der hauptabschreckende Faktor ist, wenn bei entsprechenden Auseinandersetzungen die Polizei am nächsten Tag vor der Tür steht und den Mr. X oder wen er immer festnimmt und ihm dann mit dem Bild konfrontiert und er halt dann für gewisse Zeit entweder in der Justizvollzugsanstalt landet oder entsprechende empfindliche Geldstrafen ausgesprochen werden. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Wir sehen das auch im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel S-Bahnen und dergleichen, ob das Exhibitionisten oder dergleichen sind. Das ist halt die Erfolgsstory letztendlich der Videoüberwachung, dass wir nicht eine flächendeckende Videoüberwachung wollen, aber dass wir halt im Einzelfall, wenn so eine Vorfälle da sind, halt auch den Menschen helfen können, den Frauen, die zum Beispiel geschädigt sind in der S-Bahn, weil wir eben den Täter festnehmen können. Und dann ist zumindest für eine gewisse Zeit wieder Ruhe. Und das hat natürlich entsprechend abschreckende Wirkung.
Das spricht sich dann auch rum, auch in der Großstadt.
Definitiv.
Ja. Warum gibt es denn eigentlich in München keine Clan-Kriminalität wie in anderen deutschen Großstädten?
Also wir haben natürlich einzelne Gruppierungen, aber das Entscheidende ist eigentlich, und das ist, glaube ich, Erfolg einer langjährigen Sicherheitsarbeit aller Beteiligten. Und da nehme ich die Stadt dazu, da nehme ich die Justiz dazu, Ausländerbehörden, dass wir eben keine Verfestigung von sogenannten Clan-Strukturen hier haben. Wir haben einzelne Gruppierungen, das werden wir nie verhindern können, die natürlich arbeitsteilig hier arbeiten. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass sowohl die Ausländerbehörden, die Polizei, Justiz sehr eng zusammenarbeiten, dass man sich sehr eng austauscht. Und das sind eben auch so Themen. Wir haben ja die ein oder andere Gruppierung gehabt, wo wir dann eben mit Aufenthaltsverboten, entsprechenden Haftanträgen durch die Staatsanwaltschaft eigentlich dann sehr erfolgreich waren, um eben diese Verfestigung dann gar nicht zu haben.
Sie haben gerade gesagt, dass die arbeitsteilig arbeiten. Welche Arbeit teilen die sich denn auf?
Ich glaube, das ist wie in einem modernen Unternehmen. Da gibt es einen Spezialisten, der was weiß ich, die Wohnung aufbricht. Dann gibt es einen Spezialisten, der vielleicht die Wohnungen aufklärt. Einen Spezialisten für digitale Geschichten und dergleichen. Und dementsprechend wird es da alle Schattierungen geben. Wir merken das natürlich. Das sind jetzt keine Clans, die in Deutschland sind, wie zum Beispiel bei den falschen Polizeibeamten, Schockanrufern. wo wir eben wissen, dass Callcenter zum Beispiel in der Türkei gesessen sind oder in Polen. Und das ist eben auch.
Da hat ja das Münchner Polizeipräsidium sehr viel aufgeklärt. Ne? Das war ja so ein Erfolgsprojekt, muss man sagen.
Wir haben also mehrere Erfolgsprojekte. Wir haben zwei Callcenter in der Türkei entsprechend aufklären können, wo dann die türkischen Behörden eingestiegen sind, bis hin, dass wir erfolgreich waren im Libanon, wo dann entsprechende Callcenter ausgewichen sind. Und das ist eben das Thema, wo wir auch merken, jetzt müssen wir mal die endgültigen Zahlen abwarten, dass zum Beispiel das Thema Callcenter-Betrug Gott sei Dank rückläufig ist. Es sind immer noch zu viele, die halt alte Menschen um ihr Geld bringen in erster Linie. Aber wie gesagt, das ist eben der Punkt, wo wir eben, glaube ich, ganz sehr stark und gemeinsam mit der Justiz, mit den entsprechenden Behörden erfolgreich sein können, weil eben zum Beispiel der Geldabholer, der der alten Oma die 50.000 Euro vor der Tür abholt, bei uns halt von der Justiz 2 bis 3 Jahre eingesperrt wird, während er in einer anderen Großstadt irgendwo in Deutschland halt nach Festnahme dann am nächsten Tag wieder auf der Straße sein Unwesen treiben kann. Und das macht den Unterschied aus. Mhm.
Dann kommen wir noch mal kurz zum Thema Drogen. Wie entwickelt sich denn da die Lage in München? Kürzlich wurde ja hier zum ersten Mal die gefährliche Droge Carfentanyl gefunden. Das wird eigentlich zur Betäubung von Elefanten und Nashörnern verwendet und soll extrem schnell abhängig machen.
Also wir haben Gott sei Dank diese Geschichten nur sehr ausnahmsweise. Wie gesagt, das war jetzt die erste Sicherstellung in München überhaupt seit Jahren, soweit mir das bekannt ist. Wir schauen natürlich sehr genau hin, gerade was dieses Thema Drogenkriminalität und dergleichen betrifft. Das sind natürlich Themen, die uns sehr intensiv bewegen, die auch natürlich unsere Kriminalspezialisten natürlich sehr intensiv versuchen aufzuklären. Man muss jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben momentan keine Verfestigung, was dieses Thema betrifft. Wir sehen natürlich mit Sorge, und darum sage ich das auch ganz offen, wie sich das jetzt auch mit dem Thema Cannabis-Legalisierung, das halten wir für hochkritisch, weil wir natürlich für die Polizei wird ein Riesenaufwand dazu kommen, muss man jetzt einmal abwarten, aber insgesamt haben wir, glaube ich, die Brennpunkte stark im Blick, aber wie gesagt, gerade im innerstädtischen Bereich versuchen wir natürlich alles zu tun, dass es keine offene Drogenszene gibt, dass wir entsprechend durch Schwerpunktaktionen auch eine Verfestigung von Drogenabhängigen in bestimmten Bereichen verhindern. Also letztendlich ist es auch wieder Gesamtschau Polizei, Justiz, Stadt, und unsere polizeiliche Präsenz spielt natürlich da auch eine große Rolle. Wir müssen also auf jeden Fall sehr wachsam sein, um eben auch gerade dieses Thema und auch gefährlich, hochgefährliche Drogen, wie sie jetzt im Dezember gesichert wurden, eben nicht nach München kommen zu lassen.
Aber mit der Cannabis-Freigabe gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Also dass es eher weniger Arbeit für die Polizei ist, weil dann die Streifenpolizisten nicht mehr zu viele Jugendliche kontrollieren müssen und festnehmen oder verhaften müssen.
Also ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, wenn wir das Thema jetzt ausdiskutieren wollen. Aber die verschiedensten jetzt in der Diskussion befindlichen Regelungen werden aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass die Polizei weniger Arbeit hat. Es wird eher komplizierter, noch schwieriger. Und wir wissen halt auch, und der Jugendliche soll ja nicht unter das Gesetz eben fallen, dass diese Grenzgeschichten natürlich für die Polizei ein Riesenaufwand werden, bis hin zur Frage, wer kontrolliert eigentlich mögliche Schutzzonen und. Also da wirklich, okay. Da bin ich nicht hoffnungsfroh, dass das für die Polizei ein Gewinn wird, sondern dass man eher die Gefahren für die Menschen hier in der Stadt noch erhöhen. Und wir müssen uns das jetzt genau anschauen, aber das ist für uns ein ganz schwieriges Thema. Und wir wollen halt, und das ist für uns halt der Hauptanspruch, die Menschen schützen in der Stadt, dass eben nicht Jugendliche angesprochen werden, dass Drogen erwerben können oder dass sie von vermeintlich legal erworbenen Cannabis profitieren. Das sind genau die Themen, die uns natürlich als Münchner Polizei sehr intensiv beschäftigen.
Dann machen wir einfach den nächsten Podcast in einem Jahr, wenn die Cannabis-Freigabe erfolgt ist. Und dann kann man die Situation sich genau anschauen.
Sehr gerne.
Auf einer Skala von 1 bis 10, Herr Hampel, wie sicher ist München?
Wenn man es rein statistisch sieht, würde ich sagen, ist München natürlich mit 10 ist der beste Wert, oder? Mhm. Da würde ich es statistisch so sehen mit 10. Aber wir sind natürlich auch Realisten und wir nehmen natürlich auch wahr, und das ist eigentlich unser Anspruch, dass es nichts gibt, was noch besser werden kann. Also insoweit würde ich zwischen 8 und 9 tendieren, weil wir natürlich tagtäglich mit neuen Phänomenen konfrontiert werden und tagtäglich dafür arbeiten müssen, dass die Sicherheit in München so bleibt, wie sie ist. Aber gerade auch die Präsenz auf der Straße ist natürlich für die Menschen ein ganz wichtiges Thema und dementsprechend statistisch 10 und ansonsten zwischen 8 und 9.
Was ist denn Ihre Hoffnung und Ihr Wunsch für München, für die Sicherheit, für das Miteinander in einer Stadtgesellschaft, Herr Hampel?
Das Wichtigste ist, dass die Menschen in München friedlich zusammenleben können, egal welche Herkunft, welche Nationalität, welche Religion, dass sie ihrer Münchner Polizei weiter vertrauen. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man mehr Rücksicht auf die anderen Menschen nimmt. Das geht vom Verkehrsbereich an. Wenn ich heute unsere Radfahrer nehme, die aggressiv auf Autofahrer oder Fußgänger gehen und umgekehrt, das ist, glaube ich, das Kernthema, Rücksicht nehmen auf die Menschen, sich gegenseitig zu helfen. Und dann ist München so lebenswert, auch in der Zukunft.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war Polizeipräsident Thomas Hampel und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de/podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in 2 Wochen. Danke fürs Zuhören.